Meine lieben Glaubensgeschwister, geht das überhaupt heute Abend? Geht das überhaupt bei einer solchen Temperatur eine Viertelstunde, eine halbe Stunde? Dreiviertelstunde. Also wir vereinbaren das so, wenn der erste von dem Stuhl kippt, dann singen wir ein Lied und hören auf. Einverstanden. Ja, also wir kommen ja alle aus großer Hektik des Alltages heraus. Und die lieben Geschwister, die 500 Kilometer unterwegs waren, die haben 1000 Bilder hier oben und auch im Herzen abgespeichert. Und dann müssen wir sagen, da wäre eigentlich der Aufnahmebehälter schon voll. Ist voll. Und die Aufnahme, die wäre gleich null. Wäre gleich null. Natürlich müssten wir bis Dienstag, Mittwoch müssten wir warten, bis wir uns etwas abreagiert haben von all der Informationsflut und all diesen, man könnte fast sagen, Dreck, der sonst angeboten wird und zur Verarbeitung steht. Ja, also, nein, wir könnten nicht bis Dienstag, Mittwoch warten, weil die Zeit, wo wir als Versammelte hier beieinander sind und uns nicht mit dem Wort Gottes beschäftigen, das ist. Ja, also die Zeit, dass wir warten wollten, bis wir dann innerlich abgekühlt und aufnahmebereit wären, das können wir uns nicht antun, liebe Geschwister. Ich sage einfach, wir springen heute Abend alle, so wie wir sind, ins kalte Wasser. Ich meine, des Wortes Gottes hinein. Hinein, ja, und wissen, dass wir dann gereinigt und neu gemacht uns heute Abend ins Bett legen können. Gut. So schnell vergeht ein Jahr. So schnell vergeht ein Jahr. Bei manchen von euch ist das sehr langweilig. Aber bei mir geht alles sehr, sehr schnell. In wenigen Wochen, da ist schon wieder Weihnachten und es sind die Christenheit alle Jahre wieder. Wir grüßen uns jedenfalls alle von ganzem Herzen und freuen uns auf die Tage hier in Neudorf. Viele Jahrzehnte haben wir hier im Osten seit dem Mauerfall diese Bibeltage angefangen. Wann haben wir angefangen? 1988. Da gab es noch die DDR. Das wollte ich noch in Erinnerung rufen. Da gab es die DDR noch. Und da haben wir gewagt, eine solche Bibelrüste abzuhalten. Aber kein Haus hier im Erzgebirge hat uns aufgenommen. Da musste Herrnhut an der polnischen Grenze herhalten. Die haben also diese zweifelhafte Bande dann aufgenommen. Unter der Leitung von Erich Luban. 88. Und dann fiel die Mauer. Für uns und für euch ja auch undenkbar. Und sofort, 1990, hatten wir die erste Bibelrüste in Scheibenberg mit Erich Luban. War übrigens der Einzige, der auch gewagt hat, die Grenze zu überspringen. Und bei uns dann eine Woche das verkündigte Evangelium zu predigen. Die meisten hatten Muff und Angst, rüberzukommen. Ja, und zusammengezählt haben wir diese Woche die 47. Bibelwoche. 47 Bibelwoche. Vielleicht interessiert euch das. wer denn da die Verkündigung gehabt hat. Heinz Schumacher. 91 ebenfalls im Kottengrün, das ist ein Vogtland. Gerhard Salomon und Joachim Schad. Und dann 93 Schumacher, Heinemann, Schad. 94 hatten wir die erste Jugendfreizeit hier mit Udo Becker. 94. Aber die junge Generation, naja, war nichts da. Da haben wir dann diese Freizeit noch mit älteren Leuten gefüllt. Und dann haben wir sie wieder abgesetzt. Später haben wir einen Neuanfang gemacht. Und zwar mit jungen Familien. Und so sind wir heute wieder besser. In der Tat, stimmt ja auch. Wir freuen uns, dass das Evangelium, das Einzigartige, mit unserem Tod und Ableben nicht stirbt, sondern weitergetragen wird. Aus diesem Grunde sind wir hier diese Jahrzehnte schon beieinander. Ja, Udo Becker war dann 66 noch einmal in Scheidenberg und dann Schumacher 96. Und dann Schumacher, Heinemann, Menzel, Würz, Schwarz, Ullmann, brauche ich nicht zu nennen, ja, 98, Albrecht 98, war still das erste Mal hier. Dann Treusch, Schwarz, Würz. Treusch, Schwarz, Würz. Das war auch 2000 noch. Meistens war ja Schumacher, Heinz Schumacher hier. Ja. 2002 Schumacher, Heinemann, Gerhard Herbst aus Berlin. Noch bekannt? Da schrieb ja den Israelbrief. Dann hatten wir 2003 Schwarz Stern, Bruder Stern, Würz und ich denke, das warst du, Daniel Gess, ich weiß nicht mehr genau. Steht bei mir Gess hier. Es gibt ja zwei von dieser Sorte. Ja, und dann 2004 Gregor Dalia. Würz, Stern, Gess, Schwarz, Ullmann. Dann ging das so weiter. Daliat, Ulich, Johannes Ulich aus Chemnitz, der in der Arbeit der Suchtkranken beschäftigt war. Und Daniel und Markus Gesk. Dann kam Martin Knauf und Heinz Aulinger dazu. Immer wieder Dalia. 2008 gab es einen Knall, weil ich die Theologie eines Gregor Dalia nicht mehr tragen wollte. Da ging es aber hauptsächlich um die Übertragung der Gesetzeshaushaltung auf die Gemeinde des Leibes Christi. Man kann es verstehen, wenn er Jude ist, dass er anders lebt wie wir. Aber wenn er anfängt, uns die jüdischen Rituale und alles andere auf uns der Glaubensgemeinde übertragen zu wollen, dann habe ich gesagt, dann gestatte ich dir nicht mehr, dass du hier Dienst tust. Das war das Ende. Später erfuhren wir ja, dass er noch andere Dinge gelehrt hat, nämlich, dass Jesus, der Gottessohn, nicht von dem Geist gezeugt, sondern Josef der Vater war. Aber es hat lange gedauert, bis die deutschen bis die Geschwisterkreise sich von dieser Theologie abgesetzt haben. Ja, dann 2012, Dieter Kolb, Tobias Wetzel und Eberhard Weber. So, das war's. 47 Mal hat unser Vater im Himmel eine geöffnete Tür gegeben. Eine geöffnete Tür seines Wortes und des Geheimnisses des Christus und seines Evangeliums. Es gibt nicht sehr viel offene Tür. Und wer sich für diese Botschaft entscheidet, muss wissen, dass sein Leben sehr eingeengt werden kann. Auch sich sehr kritischen und zweifelhaften Auseinandersetzungen stellen muss. Wir sind dankbar, dass wir noch unverboten und auch noch unkontrolliert zusammen sein können. Habt ihr euch schon mal versammelt, wo andere euch beobachtet haben? In meiner Stasi-Akte steht drin, der Ullmann ist wegen einer staatsfeindlichen Sekte ständig unterwegs. Dazu fährt er einen Trabant, Farbe Blau. Und da werden Geschwister abgeholt und dann versammelt man sich in stillen Waldwinkeln. Schon mal gemacht? Hauskreise? Unter Beobachtung der Stasi? Wir wissen gar nicht, was das für ein Gnadengeschenk ist. Dass wir so viele Jahrzehnte hier, wir wissen das zu schätzen, in jedem Fall, weil wir den Druck ausgehalten haben. Das war nicht einfach. Und deshalb ist eigentlich jede Stunde ein Geschenk der Huld und Gütigkeit unseres Vaters im Himmel, der nicht will, dass wir irgendwie von der Tradition eingeholt werden und auf der Strecke bleiben, sondern von diesem gefüllten Evangelium jeden Tag neu leben, substanziell leben. Und deshalb das Thema heute Abend: der unausforschliche Reichtum des Christus, braucht keine Angst zu haben. Ich habe drei Punkte, wenn es zu weit ist, halte ich auf. Weil es geht nicht, ein unausforschlicher Reichtum, wir kommen nie auf den Grund. Und da könnten wir morgen früh noch sitzen, wir ging nicht. Und es ist schade, jammerschade, dass dieses unbeschreibliche Herrlichkeitsgut so wenig einmal verkündigt wird und dann auch von der Hörergemeinde in sich hineingenommen wird als die einzig verwandelnde Kraft zur Umgestaltung hinein in das Bild des Christus. Es gibt nichts anderes. Wir können Methoden erfinden und wissen wir ja, wie viele Programme gibt. Der unausforschliche Reichtum des Christus. Und dazu der Text, ich lese ihn euch vor, Epheser 3, 8 bis 11, mir. Epheser 3, 8 bis 11. Schön. Dass es in einer Versammlung noch irgendwie Geräusche gibt, wo man die Feststellung macht, hier gibt es tatsächlich Leute, die die Bibel mit haben. Aber das braucht man ja heute kaum noch. Ja, Epheser 3, 8 bis 11. Mir, dem Allergeringsten unter allen Heiligen. Oder ist 9, ich weiß gar nicht genau. 8. Mir, dem Allergeringsten unter allen Heiligen, ist diese Gnade gegeben worden. Ist es eine Gnade? Die wird nicht wie eine Gießkanne über die Menschheit ausgegossen, sondern hier spricht er unter allen Heiligen. Ist mir eine besondere Gnade gegeben worden. Und es ist ja eigentlich gar nicht verständlich. Warum nennt er sich dann in der Einzahl? Mir, warum nicht uns als Glaubensgemeinde? Warum nicht uns? Weil der Mann der Erste war und auch der Einzige, der von dem Aller, dem erhöhten Christus, eine Botschaft zu bezeugen hatte, die unausdenkbar ist. Die kann man nicht studieren, auch wenn man 20 Theologie-Semester studieren würde. Wenn der Heilige Geist fehlt, kann man alles sein lassen. Mir, dem Allergeringsten unter allen Heiligen, ist diese Gnade gegeben worden, nicht unter Israel. Und das ist schon ein großer Unterschied zu dem, was Jahrtausende lang gelaufen ist als Evangelium. Dieser Einschnitt auf einmal, nicht dem auserwählten Volk, das ja das Privileg hatte, über die Propheten hinweg. Nein, das ist der Unterschied eben. Es gibt ein Evangelium für die Nationen. Unter den Nationen. Ja, und wie bekommt das? Diesen unerzählbaren, den unerforschlichen, den unausdenkbaren Reichtum des Christus. Wichtig. Schon, es wäre schon viel, wenn man ihn glauben würde. Aber hier steht das gar nicht da, sondern zu herolden, zu verkündigen, den Mund zu öffnen, die Gedanken Gottes, die er ins Herz hinein geoffenbart bekommen hat, in Schallwellen umzusetzen, bezeugen, verkündigen. Und wozu soll diese Verkündigung da sein? Wozu? Liebe Geschwister, wozu eigentlich? Wozu? Dass wir mit diesem Evangelium alle Vergebung der Sünde bekommen und in den Himmel gelangen. Nein. Das steht da, um alle zu erleuchten. Da müssen wir fragen, wer ist der Alle? Wer ist der Alle? Das sind nicht alle. Die ganze Menschheit, das ist auch nicht die Christenheit. Um alle zu erleuchten, die eine Berufung haben. Eine Berufung haben und denen diese Gnade auch gegeben worden ist. Wie dem Paulus. Um diese geht es. Und um nicht das ganze Christenvolk. Darum geht es nicht. Um alle zu erleuchten. Damit alle, was sagt Paulus? Damit alle hingelangen zu der Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Christus. Darum mühe ich mich, darum ringe ich, ich führe einen Todeskampf, damit diese, und da geht es um alle, da geht es nicht nur einmal um eine Auswahl in der Auswahl. Verstehen wir das? Das ist eine ganz große Irreführung. Wenn der Heilige Geist Menschen aus dem Tod in das Leben zeugt und sie zu Gliedern an den Leib Christi macht, dann haben sie alle. Dann haben sie alle die Fähigkeit, auch diesen unermesslichen Reichtum des Christus erkennen und verstehen zu können. Natürlich, 100 Fragen könnten jetzt gestellt werden. Es geht aber hier, damit alle erleuchtet werden. Und wohin und wozu sollen sie denn erleuchtet werden? Wohin soll denn Licht gegeben werden? Außergewöhnlich, außergewöhnlich. Da geht es um eine Verwaltung des Geheimnisses oder auch eine Haushaltung. Eine Ökonomie. Und von diesen gibt es ja in der Bibel mehrere. Die Gesetzeshaushaltung, eine Ökonomie im Paradies, die sah anders aus wie heute. Die wurden abgelöst. Und unter den vielen Haushaltungen und Verwaltungen gibt es auch eine Verwaltung des Geheimnisses. Und in dieser Verwaltung des Geheimnisses sind alle Geheimnisse verpackt. Alle darin eingeschlossen. Und jetzt führt er uns in eine Zeit hinein, wo wir eigentlich denken, Moment mal, Geheimnisse einer Verwaltung, die heute läuft, die heute gültig ist vor unserem Herrn. Und das war schon vor den Äonen, in Gottes Vorsatz fest, dass im Ablauf der Zeitgeschichte der Ökonomien eine gibt, die nennt man die Verwaltung der Gnade oder die Verwaltung des Geheimnisses. Nicht vor der Welt verborgen. Hier steht ein Zeitbegriff. Und nicht nur in der Einzahl, sondern in der Mehrzahl. Äonen. Das sind die längsten Zeitschöpfungen, die der Vater durch den Sohn gemacht hat. Lesen wir ja. Durch den Sohn sind die Äonen gemacht. Die Riesenzeitabschnitte. Und dann lesen wir gleich, der sowieso, der Allerhöchste, das ganze All geschaffen hat. Die Flucht holen, ich weiß es, weil jetzt Sätze kommen, die passen überhaupt nicht in unser so wohlgefällige Glaubensbahn hinein, auf das jetzt, was soll jetzt werden? Auf das jetzt wir groß herauskommen und wir zu, ach nein, da geht es gar nicht um uns, da geht es um Geistlichkeiten, die Lufthimmel und die Himmelswelt bevölkern, die Kosmosbeherrscher, Kosmokratoren, Fürstentümer, Gewalten, Elementarmächte, Urgewalten, Fürstentümer, ja. Auf das jetzt, an dieser Geistlichkeit, an dieser Schöpfungswelt und Ebene, die buntfarbige Weisheit der Gemeinde bekannt gemacht werde. Weil sie ein Anschauungsobjekt sind von dem, was eigentlich Gott mit uns jetzt darstellen will. Es geht doch nicht darum, dass wir droben auf dem Sofa am Himmel kommen. Verabschieden wir uns doch von dieser privaten, egoistischen Heilsebene. Was hat der Ströder gekämpft innerhalb der landlichen Gemeinschaft? Nur mich und mir und mein, so. Meine Sünde, meine Schuld und meine Vergebung. Das hat alles seinen Platz und seine Wichtigkeit. Aber wann die Geschwister und die Glaubenden endlich mal herauskommen, dass es nicht um uns geht und unsere persönliche Sache, sondern es geht um seine Darstellung, dessen Werk, was er in uns hineingezeugt hat. Und das ist jetzt ein Schauobjekt für die Fürstlichkeit der Himmelswelt. Die mit Garantie, die auch mit zuhört, auch heute Abend. Wenn es um dieses Thema geht, sind die mit dabei. Gewalten in den himmlischen Orten durch die Gemeinde bekannt dargestellt wird. Die buntfarbige Weisheit Gottes. Ist das buntfarbig? Dass er aus den Schwächsten, den Elendesten, den Verkommensten, den Ungeeignetsten Gefäße seiner Herrlichkeit herausstellt? Da konnte doch die nehmen, weil die an vielen uns weit überlegen sind. Und jetzt staunen die. Trotz unserer Ohnmacht und Fallmöglichkeit bildet der Herr in uns den Christus aus und damit werden wir ständig ein Objekt von diesen Mächten, die schauen, wie denn der Wilhelm und der Franz und die Linda sich durch den Alltag wälzen. Schimpfen könnten wir von früh bis spät über die Situation und über die überforderten Politiker und all das, was so sonst noch zum Kopfschütteln könnte man da nachts sich aufregen. Nein, wir haben eine andere Mission und einen anderen Auftrag. Die buntfarbige Weisheit Gottes nach dem Vorsatz der Äonen. Oh, wow, wow, wow. Liebe Geschwister, ich habe es neulich mal gesagt, ich bin 62 Jahre auf dieser Kampfbahn des Glaubens. So, und wie wenig habe ich in den 60 Jahren, ich habe mich ausschließlich auf dieser Ebene bewegt, von Geschwistern und Kreisen, wie wenig habe ich da Verkündigungen gehört über den Vorsatz Gottes, den Vorsatz der Äonen, dass Gott, bevor er überhaupt was gebaut hat, die Zeitläufe festgelegt hat, was darin abläuft. Die Inhalte, einen Vorsatz. Auch unsere Zeit läuft auch nach dem göttlichen Vorsatz, auch wenn sie böse ist. Deshalb ist auch der Äon, in dem wir leben, böse, rundherum böse. Und Gott hat extra über diesen Äon noch Satan gesetzt als Gott. So, nun brauchen wir uns ja nicht zu wundern, wenn es so aussieht. Und wir sind noch gar nicht mal vom Beginn dessen, was zukünftig über diese Erde wegrollt. Nach dem Vorsatz der Äonen, den er gefasst hat in Christus Jesu, unserem Herrn. Liebe Geschwister, das ist ein Vers, da kann man eine ganze Bibelwoche drüber sprechen, aber ich muss etwas eingrenzen, und da merken wir schon, unausdenkbar. Unausdenkbar. Und wir mangelhaften Gestalten, wir sind in diesem Vorsatz der Äonen und in seinen Plan so mit eingebaut, als wären wir die Hauptdarsteller in der gesamten Heilsgeschichte. Neben seinem Sohn, klar, er ist der Träger. Er ist der Träger, und über ihn läuft das Heil hinein in diese ganze Schöpfung. Und wir sind nicht gesetzt, um die Welt zu verbessern und die Völker in Frieden zu führen. Und nein, wir haben einen Auftrag für die Geistlichkeit, eine Schöpfung, die Gott schon am Anfang geschaffen hat, neben der Erde. Denn er schuf am Anfang zuerst die Himmel und das gesamte Inventarium. Die ganzen Geistlichkeiten, alle, schuf er. Und die haben auch einen Heilsweg, wie die Völkernationen alle, miteinander. Liebe Geschwister, wenn wir einmal in einer stillen Stunde, wenn wir noch zur Ruhe kommen, darüber nachdenken, da kommen wir aus dem Staunen nicht heraus, dass der Geist Gottes mit uns eigentlich die unfähigsten Gestalten. Deshalb sagt der Paulus, schau dich doch mal an und dreh dich mal um, was das für Leute sind, die Gott berufen hat. Lauter Doktoren und ja. Das Unmündige. Null und nichts. Und die füllt er mit einem solchen Reichtum des Christus. Was hat der Vater eigentlich gedacht, als er uns, bei ihm läuft doch keine Geschichte ab. Er sieht doch den Ablauf der Geschichte und der Äonen auf einmal vor sich. Und als er auch uns und über uns seinen Plan und seine Entscheidung getroffen hat, vor Grund in der Welt, Glied an den Leibe des Christus zu sein, haut uns doch um. Ne? Können wir überhaupt noch erahnen, was das bedeutet? Nicht nur gerade zum Himmel so einen Platz noch einbringen. Ja, unsere jüngste Generation, die hat es auch schwer heute Nacht, heute Abend zum Schlafen. Und das sind die Muttis gebraucht. Werden die Muttis gebraucht. Ja. Es soll uns heute vielleicht um einen Punkt oder zwei, ich weiß es nicht. Ich habe drei Punkte mir aufgeschrieben, und das ist der erste Reichtum, der zweite der Christus und drittens unausforschlich. Da fragen wir natürlich, was ist Reichtum? Was ist Reichtum? Was ist Reichtum? Gesundheit. Ja, ein Haus, Vermögen, Beruf, Familie. Die meisten, die haben eine klare Antwort. Gesundheit, kann man verstehen. Gesundheit. Denn ohne ihr bleibt ja alles andere fragwürdig. Und dann fragen wir natürlich, Millionen Menschen sind gesund. Spürt man es ihnen ab? Oder sieht man es ihnen an, dass sie einen großen Reichtum mit sich herumtragen, die junge Generation. Oh, Liebe, was war da? in meinen besten Jahren drin. Ne? Könnt ihr vorstellen, wenn ich mit fast 80 Jahren mich noch maßlos auch aufregen kann. Ja, liebe Geschwister, müssen wir wissen, dass die Fähigkeit zu unserer eigenen Natur wir behalten bis zum letzten Atemzug. Und da arbeitet ja der Heilige Geist, deshalb tragen wir den Heiligen Geist nicht irgendwie um uns, sondern in uns. Und der sagt uns dann Bescheid. Im Alltag, wenn das so läuft, stehen bleiben. Nein, weggehen. Also, eine Stunde Stadtbummel oder den Einkauf in einem Supermarkt reicht ja aus, um in den Angesichtern der Menschen die Unruhe, den Unfrieden und die Verbissenheit und die Aggression und die Undankbarkeit als Spiegel ihres Innersten sehen zu können. Macht mir Sinn? Ich gucke immer. Die Wagen voll, manche zwei hintereinander. Verbissen. Was ist das eigentlich? Ja? Haben die Gesundheit einen Wagen voller Gastronomie zum Überlaufen? Puh, ja. Wir stellen deshalb fest, aller Reichtum dieser Erde mit aller Schönheit, dem Glanz und der Größe besitzt keine Ewigkeit. Besitzt kein göttliches Leben. Das heißt, hat keine bleibende Qualität. Verblasst, verwest und vergeht. Und wie lange braucht eigentlich ein Mensch, um diese vergänglichen Werte in seinem Leben einem untergeordneten Platz zu geben? Was denkt ihr? Wie lange braucht ein Mensch? Also die 70- und 80-Jährigen, die müssen doch eigentlich nun, die müssen doch bald geschafft haben. Wir nehmen Abstand von all dem Glanz und Bumm. Ich habe einen Bruder gekannt, der hat viele Predigten gehalten. Und sein letztes Wort war auf dem Sterbebett: Ich brauche Geld. Da fällt es in Ohnmacht. Oh, dir bleibt der Mund offen stehen, aber es ist so. Und diese Entscheidung treffen wir früher. Viel früher. Nicht erst mit 70 und 80. Das entscheidet sich schon viel früher. Der natürlich an die Erde verhaftete Mensch wird immer unterwegs sein. Sein Leben mit diesen inhaltlosen und vergoldeten Angeboten vollzuhängen. Und damit sein Leben ausfüllen zu lassen, zu können. Über diesen methodisch geplanten Irrtum, reich werden zu wollen, haben wir keine Veranlassung, die kostbare Zeit damit zu verschwenden. Da sagt nämlich der Apostel Paulus seinem geistlichen Sohn Timotheus: Wer es aber trotzdem tun will, der fällt und gerät in Versuchung und Gefangenschaft und in die Netze und Schlingen. Viele unsinnige, wertlose, törichte und schändliche Wünsche, Begierden und Lustbegehren richten die Menschen zugrunde und ziehen sie tief hinab ins Verderben und stürzen in den Abgrund. Denn eine Wurzel alles Bösen ist die Geldgier, die Habgier, die Liebe zur Freundschaft zum Silber. Sind alles Übersetzungen. Buntfarbig. Wonach es, kommt ja bei Menschen in Christo gar nicht vor. Die haben doch nur die Herrlichkeit. Wonach es etliche verlangt hat und sich danach ausgestreckt haben. Der Text geht weiter. Sie wurden von ihrem Trachten gepackt und sind von dem Glauben abgeirrt. Gibt's das? Liebe Geschwister, kann man nur mit Tränen sagen, wie viele Geschwister abgeirrt sind. Und dass wir hier auf der Bank sitzen oder auf dem Stuhl, das ist Gottes bewahrende Gnade. Wollen wir mal festhalten. Wo wären wir? Wo wären wir nur? von dem Glauben abgeirrt, wurden damit in die Irre geführt, sind vom Glaubensweg abgekommen und haben sich mit vielen Schmerzen durchbohrt und in bitteres Leid und Weh und Not gebracht. Sich selbst, natürlich auch die anderen, die schlimmsten Qualen bereitet. Du aber. Merken wir den Befehl, du aber. Du aber, Mensch Gottes. Das klingt für den Moment sehr hochgehoben. Mensch Gottes, das ist doch auserwählt und da können alle Begriffe eingesetzt werden. Du Mensch Gottes, wie geht's weiter? Fliehe. Fliehe. Mensch, Anthropos, zur Erde gewandt, aber Gottes mit der göttlichen Bestimmung und Zeugung göttlichen Lebens für das Bleibende bestimmt. In dieser Spannung fliehen wir. Fliehe. Lasse alles hinter dir zurück. Jedenfalls sehen wir aus diesem Zeugnis und aus der Fülle andere Schriftaussagen, dass der Reichtum dieses Kosmos eine bezaubernde Kraft hat. Da wir alle von unserer Natur aus dem gleichen Stoff und Material gestrickt sind, wir sind ja alle Geschöpfe dieses Kosmos, tragen wir also eine verhängnisvolle Hypothek mit uns herum. Manche versuchen ja mit allen Mitteln sich davon frei zu schwimmen. Und am schlimmsten sind die religiösen Leute dran, die mit gesetzlichen Regeln, Leistungen, Methoden und frommen Übungen sich da befreien wollen. Der Reichtum dieses Kosmos und ihn besitzen zu wollen, ist eine einzige Illusion. Nie wird der Mensch davon satt werden, immer größer, immer mehr, immer mehr. Von Salomo heißt es ja in 1. Könige, und Gott sprach zu ihm, weil du um dieses gebetet hast und dir nicht viele Tage erbeten und auch nicht Reichtum. Ach, was gibt's da für Veranstaltungen, fromme Veranstaltungen unter der Geistesleitung. Du wirst reich, wenn du richtig glaubst, und gesund wirst du. Millionen verführt und betrogen mit einem falschen Evangelium. Ja, weil du nicht um Reichtum gebeten hast, sondern um Einsicht. Siehe, so habe ich dir ein weises und einsichtsvolles Herz gegeben. Ja, Paulus betet ja auch für uns, für seine Gemeinde, ein einsichtsvolles Herz zu haben, damit wir uns identifizieren mit dem uns Anvertrauten und Geschenkten. Es kann doch keinen größeren Reichtum geben, als das, was der Vater uns für uns durch seinen Sohn bereitgestellt hat. Deshalb reden wir heute Abend nicht von dem Reichtum dieses Kosmos, noch seiner Herrlichkeit, sondern von dem unausdenkbaren, unerforschlichen, unergründlichen Reichtum des Christus. Nicht wahr? Wir wären alle umgefallen. Als Satan unseren Herrn versuchte und zeigte ihm alle Reiche und Herrlichkeit des Kosmos und sagt, hier kriegst du. Ich habe sie übergeben bekommen und ich gebe sie, wem ich will. Wer kennt doch? Wer kennt die Geschichte? Mit 16 Jahren ein Buch gelesen, in irgendeiner Olympiade muss das passiert sein, ein 10.000 Meter Läufer, kurz vor dem Ziel, einer eine goldene Kugel rein, pups, ja. Was hat er gemacht? Er hat die goldene Kugel ergriffen, ja, und in diesem Moment ist er überrundet worden. Ich will nicht sagen, dass wir, die wir oft nach goldenen Kugeln greifen, mit den Feuersee kommen. Nein, nein, liebe Kinder, darum geht es ja gar nicht. Aber es könnte sein, dass wir viel verlieren. An jenem Tag wird ja alles klar. So. Wir sehen also, wie klar die Schrift diesen Reichtum beschreibt und wie er ihn verstanden haben will. Es geht hier nicht um den Jesus und den Menschensohn im Fleisch, sondern um den erhöhten und verherrlichten Christus. den von Gott beauftragten, mit aller Vollmacht Gottes ausgestatteten Sohn seiner Liebe. Auf ihn ist der gesamte Reichtum des Kosmos gelegt. Tja, liebe Geschwister, das kann man predigen, das kann man hören, aber wenn es uns nicht geschenkt wird durch den Geist, eine Welt, darf man das Zeugnis hier sagen, wenn Paulus sagt, und ob wir den Messias nach dem Fleisch gekannt haben, nach Zeichen und Wunder, alle wollen ja dorthin. Alle wollen ja mit Zeichen und Machttaten das den Menschen nahe bringen. Wenn wir ihn so gekannt haben, nein, so kennen wir ihn nicht mehr. Wir merken schon, dass wir auf dieser Kampfbahn des Glaubens sehr eingeengt werden, sehr begrenzt werden, so, und dann mitunter, und je früher wir es tun, ein Jahr finden, im Alter wird es problematisch. Weil, das kann ich euch sagen, weil im Alter dann oft die Spannkraft fehlt, wo ich mich in Zaun halten kann. Und da muss dann die ganze Verwandtschaft mein ungekreuztes Ich ertragen und aushalten. Hängt ein klein wenig damit zusammen. In ihm sind alle Schätze der Herrlichkeit, der Lichtsenergie, der Weisheit und Zeugungskräfte Gottes zusammengebündelt. Auf ihn ruht die gesamte Sehnsucht Gottes. Und auf ihn liegt die Garantie, dass alles, was durch ihn erschaffen und ins Dasein gestellt wurde, nicht in einer sinnlos nie endenden Feuerhölle endet, sondern ein allumfassendes Vollendungsziel erhält. Könnten wir für jeden Tag wenigstens eine Verheißung in unser Leben hineinnehmen? Alle Verheißungen, die nämlich Gott gegeben hat, alle Verheißungen, die sind auf den Sohn gerichtet und haben in ihm nicht Ja und Nein, sondern nur ein Ja und ein Amen Gottes erhalten. Und wenn dann der Vers noch einen Ausblick gibt, dass wir bei dieser Erfüllung dieser Verheißung einen gewaltigen Anteil nehmen, dann sollten wir auch einmal träumen lernen. Träumen, ja, das sind keine Schäume, sondern was eigentlich die Zukunft und die Herrlichkeit Christus mit uns vorhat. Wenn der Sohn an einem Ausspruch Gottes scheitern würde, dann wäre ja das gesamte Weltallunternehmen in seiner Zielsetzung in Frage gestellt. Stellen wir uns nur das mal vor, was aus diesem Gott gemacht wird, der die Schöpfung nicht nur in ihrem eigenen Wahn laufen lässt und mal sieht, was da zum Schluss herauskommt. Ist doch ein entsetzliches Bild von unserem Vater Gott. Kann sich das hier jemand vorstellen, dass unserem Gott und seinem Christus etwas misslingen könnte? Kann das hier jemand vorstellen? Das sagt doch mal nein. Nein. Ja. Der Reichtum des Christus, was ist das und was beinhaltet er? Wenn wir den Text in Epheser 3 anschauen, dann erhalten wir darauf eine klare Antwort. Sehr eigenartig. Beginnt ja Paulus diesen Text mir. Mir, dem Allergeringsten unter allen Heiligen. Also ganz weit unten geht es runter. Und weiter runter geht es ja auch nicht. Weshalb nicht? Weil Paulus gesagt hat, der Saulus, der Größte. Ja, der Größte, ganz unten. Ganz unten, da fängt er an. Da fängt er an, mir, dem Allergeringsten unter den Heiligen. Und er bindet sich hier nicht mit den Propheten des alten Bundes und den anderen 12 Aposteln zusammen. Er allein beansprucht, hier von der Gemeinde gehört zu werden. Mir ist diese Gnade gegeben worden. Unter den Nationen. Liebe Geschwister, wie kommen wir eigentlich dazu? Sagt uns mal. Wir hätten... Was hätten wir? Wir hätten nach dem Kreuz
hätten wir Heilberechtigung? Von wegen.
Von wegen. Nach dem Kreuz war auch Israel noch dran. Erst aus ihrem Fehltritt, ihrem Versagen, ihrem Fluch ist uns Nationen der Heilsweg geöffnet worden. Sind wir doch mal dankbar für dieses Volk und hören wir nicht auf, flehentlich für sie zu beten, weil ihre Via Dolorosa, ihr Gerichtsweg noch lange nicht zu Ende ist. Aber ihr schuldhaftes Vergehen hat uns Nationen und daraus wieder eine Auswahl, dieses Heil, diesen Reichtum, dieses neue Leben geschenkt, vermittelt unter den Nationen. Wir halten fest, dass dieser mit dem Verstand nicht zu fassende Reichtum nicht in erster Linie seinem auserwählten Israel, sondern für die Nation bestimmt und freigegeben worden ist. Ich lege großen Wert darauf, nicht Heiden zu sagen, sondern Nationen. Und der Unterschied zwischen Heiden und Nation ist riesengroß. Nationen sind Ungläubige, Gottlose, sind Atheisten. Und die gibt es in Israel auch wie Sand am Meer. Nochmal.
Heiden sind das, was du gesagt hast.
Ja, Heiden. Heiden. Heiden sind also Ungläubige, Gottlose, Atheisten. So, aber der Heilige Geist wollte das nicht herausstellen, sondern wollte sagen, zwischen Israel, Nation. Nun geht der Heilsweg zu den Nationen. Um aus dieser Schar die Auserwählten herauszuholen. Das hängt, ich nenne das Wort nicht oft, aber manchmal doch, das hängt mit einer gottgewollten Schriftteilung zusammen. Und das, was hier unter Gottes Absicht, seinem Willen und Wohlgefallen gestellt ist, das soll nicht nur geglaubt werden, liebe Geschwister. Und warum nur noch ganz wenige übrig sind, ich denke, die meisten Brüder haben sich verabschiedet und haben sich geschämt, über diese Botschaft klar und deutlich zu reden. Zu verkündigen. Es ist deshalb völlig belanglos, was wir meinen, verkündigen zu müssen, wenn wir uns nicht an die Vorgaben und Anweisungen des geschriebenen Wortes halten, arbeiten wir auf fremdem Boden und ohne dem Ja Gottes. Ja, und ich habe das schon angedeutet. Und weshalb soll diese Vorbotschaft denn bezeugt werden? Ich verstehe das nicht. Versteht ihr das? Was eigentlich uns ein solches Potenzial an Freude, an Glückseligkeit schenkt mit dieser Botschaft. Warum soll denn die Gemeinde nicht davon erfahren? Es ist ja ein Teil von der unauflöslichen Herrlichkeit, wo wir im Alltag daraus schöpfen, wenn nichts mehr geht. Wenn alle Stützen fallen und das Zelt zusammenbricht, damit alle erleuchtet werden. Wir wissen und lernen heute Abend, wer die alle sind. Das sind alle Glieder des Leibes Christi und keiner ist davon ausgeschlossen. Auch wenn er ein Leben lang woanders rumbummelt. Der Tag wird es klar machen. Auf dieser breiten Straße, wo Gott uns berufen hat, kommen wir dort auch zum Ziel. Nur die Frage ist, wie? Nicht alle, sondern nur die, die eine Berufung haben. Diese Aussage ist ungeheuerlich. Ist ungeheuerlich für jeden, der zu dieser Gemeinde gehört. Hier wird manche Liebhaberei ein Ende finden müssen, wenn wir verbindlich und in Gehorsam zu diesem Wort stehen wollen. Der Ringkampf um dieses unermessliche Evangelium, den unermesslichen Reichtum zu verkündigen, verkündigen zu wollen, verlangt, was verlangt er? Unsere gesamte Lebensexistenz. Der Apostel spricht ja davon, wie er gekämpft hat. dorthin zu gelangen, aus diesem unmündigen Säuglingsstand heraus, ich meiner Mühe und die Sünde, die mich packten, heraus. Hin zu dem gesteckten Ziel, was ist das gesteckte Ziel? Dass der embryonale Christus, der in mir gezeugt ist, zur Ausgestaltung kommt. Dass er wachsen will, das ist es ja eigentlich. Das Ziel des Glaubens, die Ausgestaltung des Christus in uns. Dass er euch gebe nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit mit Kraft gestärkt zu werden, an Herz und Lunge und Leber. Selbstverständlich tut es uns gut, wenn wir kaputt sind mit den Organen. Aber das ist nicht die Art des Heiligen Geistes. Um euch Kraft zu geben an dem inwendigen, von Gott gezeugten Menschen. Durch den Geist steht er. Nicht durch Aktionen, sondern der Geist Gottes, der uns hier gegeben hat, der bringt dieses Wort in Erinnerung. Dass der Christus dann durch den Glauben, Vertrauen, in euren Herzen Wohnung genommen hat. Hältst du doch nicht aus. Wir müssen das staunen lernen, warum der Geist Gottes und der Christus nicht in den glanzvollen Palästen und würdevollen Gestalten dieser Menschen wohnen will, sondern in ganz zerbrochenen Menschen. Dass der Christus durch den Glauben in eurer Herzen Wohnung habe, damit ihr, jetzt geht's wieder, weshalb will denn der Christus in uns wohnen? Damit wir völlig erfasst werden. Völlig erfasst werden. Nach Geist, Seele und Leib. Völlig. Durchdrungen erfasst werden. Mit der durch alle Dimensionen reichenden Kraft der Liebe Gottes. So steht es da. Die Liebe, die alle Dimensionen durchdringt und erfasst. Immer wieder mal durch Luft holen. Ich suche meinen zweiten Punkt. Ja, ich frage, leben wir in dieser Wirklichkeit? Kann ich ringe nach Worten, weil ich das gar nicht ausdrücken kann, was in meinem Inneren vorgeht und ich es euch gern vermitteln wollte und möchte. Das, was man eigentlich gar nicht aussprechen kann, das ist also ein solches Vermächtnis, was sich entfalten will. Wie wenig sieht man Menschen davon, Menschen, die mit diesem Anliegen und Herzenswunsch Gottes beschäftigt sind, unterwegs sind und sich darin auch abmühen. Nun, die Frage noch einmal, worin sollen wir denn Licht bekommen? Wohin will der Geist Gottes denn unsere Blickrichtung lenken? Wo hinein sollen wir denn Einsicht erlangen? Reicht es nicht, an den Herrn Jesus Christus zu glauben, um Vergebung der Sünde zu heilen? Um dann selig sterben und in den Himmel kommen zu können? Ist denn ein solcher Glaube von dem unausforschlichen Reichtum des Christus, wie er uns im Text aufgeschrieben wurde, heiß notwendig? Fragen ja viele. Heiß notwendig ist das gar nicht. Nein, nein, nein. Aber wer so fragt, bezeugt, dass er seine Berufung und Bestimmung für den Christus nicht erkannt hat und demnach als Kleinkind in der Unmündigkeit leben will. Rettung aus Gnaden bedeutet bei vielen selig zu sterben, um in den Himmel zu kommen. Wer denkt da nicht an Lot? An Lot gerettet wie aus dem Feuer. Und es bleibt eine Tragik, dass viele ins Gottesleben hinein gezeugten Kleinkinder bleiben und nicht wachsen und reif werden wollen. Ein seelisch beschwingtes Kind Gottes wird nach dem unausforschlichen Reichtum des Christus keinerlei Verlangen haben. Wie ein geschlossener Vorhang, so kann er deshalb auch nicht sehen, was dahinter an Herrlichkeit, an Größe und Vollmacht und vollendender Schönheit aufgestellt ist. Ein solches Kind Gottes hat keinen Zublick, was Gott an unermesslichen Tiefen und Weiten für die Glaubensgemeinde und damit für jeden Einzelnen bereitgestellt hat. Das hängt schon ein klein wenig mit Ungehorsam zusammen und wird an dem Gerichtstag der Gemeinde mit tiefer Beschämung enden. Und jetzt zieht ja der Apostel Paulus den Vorhang auf. Ich ziehe ihn nur auf. Und lässt uns in Dimensionen hineinschauen, wo es uns die Luft nehmen kann. Eigentlich müsste, ja, das ist etwas übersteuert, ich weiß schon, etwas zurück. Ja gut, eigentlich müsste das Herz mal für ein paar Sekunden stehen bleiben. Vor Freude aus dem Dach schlagen. Und damit beende ich die Stunde heute Abend. Wisst ihr, wenn mir das nicht selber passiert wäre, ich wüsste gar nicht davon reden zu können. Von 1959 bis 1961 habe ich 5 Konferenzen mit Adolf Heller in Berlin in der Hasenheide erlebt. Und da saß ich zu Hause und wusste nicht mehr, wo ich war. Und mein Herz, das schlug wie doll. Ich kann euch das nicht sagen. Das war wie Herzrhythmusstörung. Echt. Das blieb stehen und dann ging das toll fort. Ja, und da habe ich zu meinem Gott und Vater gebetet. Vater, nimm mir einen Teil dieser überströmenden Freude weg. Ich gehe jetzt noch kaputt. Kann uns das Evangelium so tief treffen? Ich wünsche, und ihr auch, dass wir von dem Reichtum, der uns geschenkt ist, verändern lassen. Verändern lassen. Von uns weg, hinein in ihn. Und wenn das heute Abend auch unser Herz erreicht hat, dann dürfen wir unserem Vater im Himmel danken. Dann fahren wir eben reich beschenkt wieder von Neudorf nach Hause und wissen, uns ist ein Vermächtnis anvertraut. Das kann auch mein schwacher Körper und meine mangelhafte Gesundheit und all das, was sonst gegeben ist, nicht ersetzen und ertragen. Das fließt über und macht uns fähig, in allen Situationen und Wegen unserem Gott und Vater zu leben und für den Christus da zu sein. Wir falten die Hände und beten. Ja, Vater im Himmel, wir danken dir, dass du uns auch heute Abend, auch wenn es so warm und heiß war, dass wir unsere Gedanken zusammennehmen mussten, du uns so ein Evangelium anvertraut hast. Wir wissen durch alle Hitze und alle Kälte und allen Jammer und Elend und all der Bedrängnis hindurch, diese Botschaft im Herzen zu bewahren, festzuhalten und dich dabei bei der Arbeit nicht zu stören und immer wieder auch ein ganzes Jahr zu der Verwandlung unseres Seins hinein in dein göttliches Wesen zu haben. Geh mit uns nach Hause, erquicke uns in dieser Nacht, ersetze uns all die Kräfte, die wir auch heute verbraucht haben, und wir freuen uns, dass du uns einen neuen Tag schenkst. Und morgen versammeln sich so viele Leute in Deutschland und auch woanders. Da bitten wir dich um ein vollmächtiges Reden und auch um ein hörendes Herz, damit deine Gemeinde zubereitet werde auf diesen großen, wunderbaren Tag, das zu ergreifen, was du ihr in einer unveräußerlichen Weise zugedacht hast. Wir rühmen dich und preisen deinen wunderbaren Namen. Amen.
Amen.
So, jetzt singen wir noch ein Lied. Wollen wir noch ein Lied singen?
Ja,
gut. Dann singen wir noch ein Lied. Und zwar
770.